Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Botschafter, es ist uns ein großes Vergnügen und eine große Ehre, Sie hier im RT-Studio in Deutschland zu Gast zu haben. Und auch vielen Dank für Ihre Interviewbereitschaft in diesen schwierigen Zeiten für Venezuela. Herr Botschafter, der Außenminister der Vereinigten Staaten, Mike Pompeo, nennt Venezuela einen illegitimen Mafiastaat und unterstützt den selbsternannten Präsidenten Juan Guaido. Eine ähnliche Haltung nehmen Schlüsselländer der Europäischen Union wie Frankreich und Deutschland ein, die die Legitimität der Regierung von Maduro verneinen und auf Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen im Mai 2018 verweisen. Haben Sie recht mit dieser Einschätzung?
Zunächst einmal vielen Dank an Russia Today für diese Möglichkeit, ein Interview durchzuführen und die große Reichweite in den sozialen Medien in Deutschland nutzen zu können. In gewisser Weise hat Mike Pompeo einige Wertungen in Bezug auf Venezuela vorgenommen. Er ist frei, sich zu äußern, wie er das möchte. Er ist in seinem Land und da kann er sich ja äußern. Auch in Venezuela gibt es viele Leute, die sich äußern, in der einen oder anderen Art. Wir können nicht sagen, dass die Redefreiheit in Frage steht. Man sagt und drückt Dinge aus. Doch das Wichtigste ist, dass wir zur Wurzel des Problems gelangen. Sie sprechen von der Interpretation der Legitimität, der Interpretation der Illegitimität und sogar von der Infragestellung der Personen, die auf der politischen Bühne aktiv sind.
Cuando Russian Today me dio la oportunidad para venir acá, fue la semana pasada.
Seit mir Russia Today vergangene Woche die Möglichkeit einräumte, hierher zu kommen, sind bereits viele Dinge passiert, die mir ermöglichen, Ihnen zu antworten. Warum gibt es die Figur des Präsidenten Guaido, den Parlamentspräsidenten? Diese Figur des Parlamentspräsidenten existiert, denn am 5. Januar diesen Jahres wurden die neuen Autoritäten des Parlaments nominiert. Dies geschieht jedes Jahr am 5. Januar, so steht es auch in der Verfassung. Jedes Jahr wählt das Parlament seine Autoritäten. Dieses Jahr wählten sie Guaido zum Präsidenten, sowie Zambrano und Stalin zu Vizepräsidenten. Stalin González, der hat natürlich nichts mit dem anderen Stalin zu tun.
Pero de alguna manera es una figura que hay un presidente del Parlamento. En Venezuela hay cinco poderes.
In Venezuela gibt es jedoch fünf Gewalten: die Exekutive, die Legislative, also das Parlament, die Judikative, repräsentiert durch den obersten Gerichtshof, dann gibt es noch die Wahlgewalt, repräsentiert durch den Nationalen Wahlrat, und dann gibt es noch die Bürgergewalt, ausgeübt vom Ethikrat der Republik, dem Ombudsmann und dem obersten Rechnungsprüfer der Nation.
Es decir que
das bedeutet also, eine dieser Gewalten hat eine Entscheidung getroffen, jedoch die anderen vier Gewalten müssen ebenfalls konsultiert werden, um den nötigen Grad an Legitimität zu erreichen. Guaido verweist vor allem auf Artikel 233 der Verfassung. Der Artikel 233 der venezolanischen Verfassung umfasst mehrere Aspekte, jedoch vier Aspekte davon gelten als zwingend. Der erste Aspekt: der Präsident legt sein Amt nieder. Das ist bisher nicht geschehen. Der andere Aspekt wäre der Tod des Präsidenten, was auch nicht eingetreten ist. Der dritte Aspekt wäre ein Referendum, in welchem die Bevölkerung gefragt wird, ob der Präsident sein Amt niederlegen soll oder nicht. Doch auch dies ist nicht geschehen.
Eso existe, pero no ha ocurrido tampoco. Hay otro que es.
Eine weitere Möglichkeit besteht, wenn der Präsident ein mentales Problem hat. Dann untersucht ihn eine Kommission aus Psychiatern und legt das Resultat dem Parlament und dem obersten Gerichtshof vor. Und dann wird die Entscheidung getroffen, den Präsidenten aus dem Amt zu entfernen. Dann gibt es noch eine weitere juristische Möglichkeit, die Nichtwahrnehmung des Amtes. Wer definiert diese juristische Möglichkeit der Nichtwahrnehmung des Amtes? Das muss der oberste Gerichtshof festlegen. Auch dies ist nicht geschehen, denn der oberste Gerichtshof hat entschieden, dass der juristische Tatbestand der Nichtwahrnehmung des Amtes nicht gegeben ist.
Ante ese Parlamento que califica el abandono. Otras cuestiones que tú podrías incluso hasta hacer una consulta.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man eine Volksbefragung durchführt, ob nach Meinung des Volkes der Präsident sein Amt wahrnimmt oder nicht. Denn Artikel 71 der Verfassung ermöglicht das. Wir nennen das konsultives Referendum. Man kann Referenden zu jedem Thema und zu jedem Zeitpunkt durchführen. Was gibt es Besseres, als das Volk zu befragen? Die Amtsfrage wurde von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, den Ländern Lateinamerikas, der Organisation amerikanischer Staaten und den Vereinten Nationen diskutiert. Jedoch niemand hat die venezolanische Bevölkerung diesbezüglich befragt. Ich finde das bemerkenswert. Bei einem echten Souveränitätsverständnis muss man das Volk befragen. Wenn ich nun jedoch sagen würde, es gäbe in Venezuela keine Probleme, dann wäre das eine glatte Lüge. Natürlich gibt es Probleme. Es gibt wirtschaftliche Probleme, es gibt soziale Probleme und Probleme im Bereich Ernährung und Gesundheit. Natürlich gibt es die. Und natürlich gibt es auch Probleme mit Korruption. Aber es ist die Bevölkerung, es ist die Regierung, die diese Probleme korrigieren muss.
Um nochmals auf die verfassungsrechtliche Legitimität von Juan Guaidó zurückzukommen. Sie sagen also, wenn ich Sie richtig verstehe, dass der Verweis von Guaidó auf Artikel 233 der Verfassung zur Rechtfertigung seiner Selbstausrufung keine konstitutionelle Basis hat.
Der Artikel existiert, das stimmt. Jedoch die Elemente, die diesen Artikel definieren, müssen gewährleistet sein, müssen bestätigt werden. Wenn der Präsident seinen Rücktritt öffentlich erklärt und unterzeichnet, dann wäre das ein Aspekt, der in Artikel 233 so vorgesehen ist. Denn wenn sich zumindest eines dieser Elemente in 233 erfüllt, dann muss sofort der Parlamentspräsident erscheinen und dann muss das Parlament darüber abstimmen. Dann gibt es einen Prozess der Verteidigung und dann müssen innerhalb von 30 Tagen Neuwahlen ausgerufen werden. Das legt die Verfassung so fest. Das sage nicht ich.
Das heißt also, man könnte diese Selbstausrufung als einen Staatsstreich bezeichnen oder einen institutionellen Putsch.
Natürlich kann man dies als einen Putsch bezeichnen. Allerdings sind wir daran gewöhnt, wenn wir von einem Putsch sprechen, dass wir einen Militärputsch meinen, also das Eingreifen der Streitkräfte, die das System zerschlagen. Das ist der Putsch, den wir kennen und normalerweise als Staatsstreich bezeichnen. Jedoch gibt es auch einen wirtschaftlichen Putsch, einen sozialen Putsch, politische Putsche. Es gibt verschiedenste Formen, wie man die Verfassung zerschlagen, sie nicht befolgen oder sie tendenziös interpretieren kann. Und darum, wenn Politiker, Juristen und Journalisten von einem Dialog sprechen, dann bedeutet das, man setzt sich hin und diskutiert, so wie Sie und ich das hier gerade tun. Und das Publikum bewertet natürlich auch meine Aussagen und sagt ja oder nein.
Kommen wir zurück auf den Aspekt des Putsches. Es gab einen ersten Putschversuch 2002. Dieser wurde durch die enorme gesellschaftliche Unterstützung, über die der Chavismus zu diesem Zeitpunkt verfügte, zurückgewiesen. Wie beurteilen Sie den Grad an gesellschaftlicher Unterstützung für den aktuellen Präsidenten Nicolás Maduro?
Mit dieser Frage verbinden sich mehrere Aspekte. Erstens, das war ein Militärputsch. Es waren zweifelsohne Militärs, die den Präsidenten der Republik, Präsident Hugo Chavez, absetzten und von der Macht entfernten. Das war ganz klar ein Militärputsch. Ein klarer Bruch der Verfassung, denn nirgendwo steht geschrieben, dass das Militär den Präsidenten entmachten kann. Es war ganz einfach ein militärischer Putsch. In diesem Moment regierte das Militär und die Bevölkerung ging auf die Straße und fragte, was da vor sich geht.
La Fuerza Armada en sí, el Pleno, respondió.
Denken wir nur daran, dass es Tage zuvor Demonstrationen gab, wahre Menschenflüsse, und das muss man anerkennen, in der Opposition zum Präsidenten. Doch danach marschierte eine ebenso große Menschenmenge zur Unterstützung des Präsidenten, und die oppositionelle Menschenmenge marschierte nur ein einziges Mal. Danach gab es nur noch eine Mehrheit, die die Rückkehr des Präsidenten Hugo Chavez forderte. Und dann geschah etwas Ungewöhnliches. Er ließ ein Referendum durchführen und fragte: Volk, willst du, dass ich im Amt bleibe, ja oder nein? Und bei diesem Referendum, in dem wirklich fast jeder abstimmte, denn die Wahlbeteiligung war sehr hoch, ich erinnere mich nicht mehr exakt an die Prozentzahl, sie war auf jeden Fall sehr hoch. Das Ergebnis des Referendums war, dass Chavez weitermachen sollte, und er setzte sein Amt für 3 weitere Jahre fort. Dies lehrt uns mehrere Dinge. Es war das Volk als Souverän, welches diese Entscheidung traf. Der zweite Aspekt ist der Schaden, der den Streitkräften zugefügt wurde. Denn eine Gruppe von Militärs führte eine Militäraktion durch, wegen einigen Vorfällen, die sich ereignet hatten. Sie evaluierten dies als Militärs, ohne dabei die Justiz und andere Gewalten mit in ihre Überlegungen einzubeziehen.
Después tienes tú la otra figura, que es el daño interno a la Fuerza Armada.
Es gab damals ein Treffen lateinamerikanischer Präsidenten, ich glaube in Costa Rica, an welcher Präsident Chavez nicht teilnahm, wegen der internen Spannungen im Land. Und all diese Präsidenten sprachen sich für Chavez als Präsidenten aus, als sich der Staatsstreich ereignet hatte. Und angesichts dieser Situation gab es den Prozess, sich einem Referendum zu stellen, die notwendigen Stimmen für das Referendum zu sammeln und bestätigen zu lassen, und dann waren die Bedingungen für ein Referendum erfüllt. Daraufhin hielt der Nationale Wahlrat, eine der 5 Gewalten, das Referendum ab, mit dem bekannten Ergebnis. Aktuell haben wir so ein Referendum wie 2002 nicht durchgeführt. Wir haben bisher die Bevölkerung noch nicht befragt, was sie will. Artikel 71 sagt es ganz klar. Erlaube es mir bitte, diesen vorzulesen.
Y el Consejo Electoral, el Supremo Electoral, que es un poder también, es uno de los 5 poderes, llama a la consulta y ocurrió el asunto. En este momento nosotros no hemos llamado todavía a consulta. Todavía no hemos preguntado al pueblo qué quiere.
Ich werde versuchen, ihn ohne meine Brille vorzulesen. Das sollte klappen.
Ja, machen Sie nur.
Ich werde hacer gala de leerlo sin mis lentes, porque creo que los puedo leer tranquilamente.
Artikel 71. Angelegenheiten von besonderer nationaler Bedeutung können auf Initiative des Präsidenten oder der Präsidentin der Republik mit dem Ministerrat auf Beschluss der Mehrheit der Mitglieder der Nationalversammlung oder auf Antrag von nicht weniger als 10% der im Personenstands- und Wahlregister eingetragenen Wahlberechtigten zum Gegenstand einer Volksbefragung werden.
No menor del 10% del electorado inscrito. Con esto te quiero decir.
Ich möchte damit sagen, dass dies ein vollwertiges, verfassungsgemäßes Instrument ist, das wir aber noch nicht eingesetzt haben, das Volk zu befragen, was es will. Das könnte ein weiterer Lösungsansatz sein. Ein anderer ist der Dialog. Selbst der Papst, der gerade in Panama war, hat dazu aufgerufen, ein Blutbad zu verhindern. Er sprach von den Konsequenzen, die dies haben könnte. Und das ist gefährlich in Venezuela. Es ist gefährlich, denn in Venezuela kommen verschiedene interne Konflikte zusammen, wegen Problemen im Bereich der Gesundheitsversorgung, der Ernährung, eine Menge von Dingen. Man kann sagen, viele Leute haben Venezuela verlassen, weil sie das alles leid waren. Und es stimmt. Aber fragen Sie mich auch, ob die Leute zurückgekehrt sind. Und einige sind wirklich zurückgekehrt. Und eine Rückkehr in einer solchen Konfliktsituation ist nicht einfach. Wenn Sie die Menschen in Venezuela fragen, wie ist es derzeit in Caracas, dann wird Ihnen die Mehrheit sagen, es ist eine ruhige, saubere und vorzeigbare Stadt, also nicht ein Gewaltszenario wie zu anderen Zeiten in Venezuela.
Das hängt vom Viertel ab.
Natürlich hängt dies vom Viertel ab, ja. Doch in der Mehrheit ist das Land zu einer gewissen Ruhe gekommen.
Sie erwähnten vorhin die Rolle der venezolanischen Streitkräfte. Wie evaluieren Sie, der einen großen Teil seines Lebens in den Streitkräften zugebracht hat, den Grad an Loyalität der venezolanischen Armee gegenüber der Regierung von Nicolás Maduro?
Das ist eine interessante Frage. Bei der Loyalität geht es nicht um die halbe Loyalität, ein bisschen Loyalität. Nein, entweder gibt es Treue oder es gibt keine Treue. Und die Loyalität ist einer der zentralen Werte der Streitkräfte. Auch die drei grundlegenden Säulen der venezolanischen Armee, Disziplin, Gehorsam und Unterordnung, basieren auf dem Prinzip der Loyalität. Auch die Loyalität gegenüber der Verfassung. Man kann nicht entscheiden, dass die Probleme des Staates mit einem Putsch gelöst werden. Man kann nicht entscheiden, dass Probleme zwischen Parteien gelöst werden, indem die Armee auf den Tisch haut und sagt, es reicht. Die Verfassung hat viele Instrumente, um genau das zu verhindern. Deswegen haben die Streitkräfte nach den Wahlen am 11. April auch verstanden, dass diese Probleme durch die politischen Kräfte gelöst werden müssen. Es gibt Probleme, die man löst, indem man das venezolanische Volk befragt. Es gibt Probleme, die man mit Beratungen, Empfehlungen und Achtsamkeit löst. Die Vereinigten Staaten könnten auf den Präsidenten zugehen und sagen, hör mal, du hast da dieses Problem, wie können wir dir dabei helfen? Die Lösung kann doch nicht sein zu sagen, hau ab und dann kommt ein anderer, der ist jetzt Präsident. Und das auf der Basis der Interpretation eines Verfassungsartikels durch wenige Personen. Doch wie interpretiert die Justiz Artikel 233? Das ist doch von enormer Bedeutung. Ich fahre auf einer Straße und da steht ein Verbotenschild. Doch niemand sieht mich, also fahre ich einfach weiter. Doch wenn dich ein Polizist sieht, dann wird er dir sagen, das ist regelwidrig und wird dir eine Strafe aufbrummen. Ich möchte damit auf Folgendes hinaus. Der oberste Gerichtshof hat sich zu 233 und zur Nichtwahrnehmung des Amtes geäußert. Und das Thema ist hochkomplex. Dazu braucht es eine Diskussion und natürlich auch ein rechtskräftiges Urteil mit Anklage und Verteidigung. Für die Länder, die uns angeblich helfen möchten, sollte doch der Rechtsstaat, die Justiz, das Instrument sein, das hier entscheidet. Natürlich kann man nun sagen, dass dieser Rechtsstaat hinterfragt wird. Doch was wird im Leben nicht alles hinterfragt? Noch immer wird hinterfragt, ob Gott existiert oder nicht. Doch es gibt eine Legalität, es gibt einen Rechtsrahmen, der in der Verfassung festgelegt ist. Und das muss respektiert werden. Das ist die Sprache des Volkes. Die Verfassung wurde vom venezolanischen Volk angenommen in einem Referendum. Über diese Verfassung wurde nicht einfach nur im Parlament abgestimmt. Nein, diese Verfassung wurde breit von einer verfassungsgebenden Versammlung und von der Bevölkerung diskutiert. Und dann konnte das Volk Ja oder Nein sagen. Und diese Verfassung wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen. Als Chavez 2007 versuchte, via Referendum eine Änderung der Verfassung durchzusetzen, verneinte das Volk ihm die Zustimmung zu dieser Änderung. Und das war's. Damit war das Thema vom Tisch. Und die Verfassung sagt auch ganz klar, dass man in einer Legislaturperiode nur eine Verfassungsänderung durchführen kann. Das bedeutet, man muss auf eine weitere Periode warten, wenn man das Thema wieder aufgreifen möchte.
In der Konstitution dice que una sola vez tú puedes producir una reforma en un periodo constitucional. Es decir que habría que esperar hasta otro periodo para volver a tocar la temática. Por supuesto, políticamente podemos hablar de muchas cosas al respecto.
Lassen Sie uns kurz zurückkommen auf Ihre Erfahrung als Vier-Sterne-General. Einige Analysten sprechen von einer realen Gefahr einer Militärintervention von Seiten der USA und ihren regionalen Verbündeten. Wie hoch schätzen Sie dieses Risiko ein, sowie die Selbstverteidigungsfähigkeit der venezolanischen Streitkräfte?
Mira, fíjate. Es otra una pregunta también que debo responder.
Das ist eine Frage, der ich mich natürlich stellen muss, der kann ich mich nicht entziehen. Die USA verfügen über die militärischen Kapazitäten, um eine Invasion durchzuführen. Ich muss gar nicht erst erwähnen, dass dies eine Möglichkeit ist, denn die USA haben in der Praxis gezeigt, dass sie dazu bereit sind.
En la consulta que hizo el presidente Trump con diferentes presidentes y organismos de América Latina, la respuesta fue rotundamente no.
Doch als Präsident Trump verschiedene Präsidenten und Organisationen Lateinamerikas befragte, ob diese bereit wären für eine Invasion, die Antwort lautete unmissverständlich nein. Und selbst die Europäische Union sagte auf Nachfrage nein zu den Invasionsplänen. Das heißt, es gibt enormen politischen Widerstand gegen dieses Vorhaben. Ich weiß natürlich nicht, ob Präsident Trump diese Meinungen respektieren wird. Das ist seine Entscheidung. Denn wenn er es machen möchte, dann kann er es machen. Und es gibt Elemente, die er für seine Intervention benutzen kann. Zum Beispiel, wenn er argumentiert, dass nationale Interessen betroffen sind, dann kann er aktiv werden. Das sagt sogar die US-Verfassung. Das sage also nicht ich, das steht so in der Verfassung. Sie haben also diese Elemente für eine Invasion. Es wäre jedoch eine sehr delikate Angelegenheit. Und natürlich sind es nicht die gleichen Zeiten wie noch vor 50 Jahren. Es sind nicht mehr die Zeiten des Kalten Krieges. Wir haben nun andere Zeiten. Der Rechtsstaat setzt sich durch. Die Vereinigten Staaten können intervenieren, doch die internationale Ablehnung dieses Aktes wird enorm sein. Und darum ist das Thema Venezuela auch nicht nur ein nationales oder regionales Problem, es ist ein globales Problem. Die gesamte Welt schaut in diesem Augenblick auf Venezuela. Doch was ist das Kernproblem, das es in Venezuela zu lösen gilt? Es ist das wirtschaftliche Problem. Und was tun die USA? Montag entschieden sie, das Kapital, welches das staatliche venezolanische Ölunternehmen PDVSA zusammen mit dem Erdölunternehmen Citgo in den Vereinigten Staaten erwirtschaftet hat, zu blockieren. Nicht, dass sie die Arbeit von Citgo blockieren würden, doch alle Gewinne gehen auf ein Sperrkonto. Wie lautet die Absicht dahinter? Damit will man die wirtschaftlichen Probleme vergrößern. Und wer wird unter dieser Maßnahme leiden? Das venezolanische Volk. Ohne eine Rakete, ohne eine Kugel abzufeuern, tötet man das Volk durch Hunger und fehlenden Zugang zu Medikamenten. Wenn es jetzt schon schwierig ist, dann wird es bald noch schlimmer werden.
Genau hierzu hätte ich noch eine weitere Frage. Objektiv muss man ja einräumen, dass Venezuela seit mindestens 6 Jahren eine profunde Wirtschaftskrise durchlebt. Während die Regierung von Maduro auf den externen und internen Wirtschaftskrieg verweist, sprechen die USA, die venezolanische Opposition und auch ganz allgemein die westlichen Medien von wirtschaftlicher Inkompetenz. Das führt mich zu 2 Fragen. Erstens, können Sie mir konkrete Beispiele des Wirtschaftskrieges und seiner Konsequenzen geben? Und zweitens, aus einer selbstkritischen Perspektive heraus, gibt es Wirtschaftsprobleme, von denen man sagen muss, ja, hier hat die Wirtschaftspolitik der Regierung versagt?
Okay, vamos a primero responderte. La guerra económica.
Ich werde versuchen, Ihnen darauf zu antworten. Der Wirtschaftskrieg. Ich könnte Ihnen nun viele Dinge aufzählen, die meiner Meinung nach einem Wirtschaftskrieg entsprechen. Doch mit der aktuellen Bekanntgabe der Vereinigten Staaten, die Konten zu blockieren, die die größten Erdöleinnahmen Venezuelas repräsentieren, in diesem Moment kann ich zweifellos davon sprechen, dass ein Wirtschaftskrieg begonnen hat. Das ist bewiesen. Das ist eine Realität. Nehmen wir einmal an, dass alles davor, Produkt von Ineffizienz, alles, was man will, von Korruption, von Fehlen, von Konsistenz und Ausbildung war. Selbst wenn man also sagen würde, alles war interne Misswirtschaft, in Ordnung. Doch die jetzige Entscheidung, das ist ganz klar ein Wirtschaftskrieg. Es ist das beste Beispiel dafür. Es ist ein Beispiel, das man nicht widerlegen kann. Alles Weitere ist auch bedingt durch die Ausrichtung des internationalen Weltwirtschaftssystems. Es ist nicht normal, dass ein Land wie Venezuela, das auf so vielen Ebenen über Reichtümer verfügt, sei es das Erdöl oder die nachgewiesenen Vorkommen an Gold, verschiedenen weiteren Metallen, Gas, es ist nicht normal, dass ein solches Land eine solch enorme Inflation hat, eine Hyperinflation wie kein anderes Land auf der Welt.
In diferentes metales, in gases.
Was ist da passiert? Das ist doch Anlass für eine Analyse. Und Achtung, diese Untersuchung wird zu einer Überraschung führen. Dann kommen wir vielleicht zu Wahrheiten, die bisher nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind. Denn die Welt der Wirtschaft ist so. Wenn man jemanden wirtschaftlich erwürgen will, dann gibt es ein ganzes Arsenal an Instrumenten.
Ahorita en Venezuela, indudablemente, cuando tú hablas de golpe de Estado, es una manera también, golpe económico, es una manera de destruir al Estado. Yo pregunto, vamos a suponer entonces...
In Venezuela, angesichts des politischen Putschversuches, gibt es natürlich auch die Variante des wirtschaftlichen Putsches, um den Staat zu zerstören. Nehmen wir einmal an, Präsident Maduro tritt von seinem Amt zurück. Präsident Guaido ruft Wahlen aus. Es gibt Wahlen. Und dann gewinnt jemand. Und plötzlich, wie mit einem Zauberstab, lösen sich alle Probleme in Luft auf. Wenn es ihnen tatsächlich gelänge, die Probleme sehr schnell zu lösen, dann hieße das doch, jemand stand hinter diesem Zauberstab. Denn wie sollte es ihnen möglich sein, dass nur mit einem Personalwechsel sich plötzlich alle Probleme auflösen? Das sind also Fragen, die man analysieren und präzisieren muss. Das sind Fragen, die sich jemand mit dem Herzen am rechten Fleck stellen sollte. Es gibt noch etwas, das man anerkennen muss. Die Führungsqualität von Präsident Hugo Chavez war sehr stark, sehr markant. Venezuela ist an eine Führung gewöhnt. Venezuela ist ein präsidiales Land, nicht erst jetzt, auch historisch gesehen. Die Sprache des Präsidenten ist die Sprache eines Anführers mit viel Kraft. Die Sprache von Präsident Trump in den USA ist ja auch entsprechend gewaltig. Man muss folglich sagen, es wäre notwendig, alle fünf Gewalten zu stärken, denn neben der Exekutive gibt es bei uns ja vier weitere Gewalten, um wirklich ein Gleichgewicht dieser Gewalten zu erreichen. Und das ist doch genau der Geist der Demokratie. Die Ausgeglichenheit der Gewalten. Wir haben natürlich auch Fehler gemacht, das müssen wir anerkennen. Es nicht zu tun wäre absurd. Doch wenn wir Fehler begehen, dann müssen wir sie auch korrigieren. Warum hat sich diese ganze Situation so ergeben? Weil nach der Parlamentswahl 2015 der Nationale Wahlrat nach dem Sieg der Opposition erklärte, dass es Unregelmäßigkeiten bei der Wahl bei gewissen Sektoren in der Region der Indigenen im Amazonas gegeben hat und erklärte die Wahl von Oppositionsabgeordneten für unzulässig. Doch statt sich der Aufklärung der Vorfälle zu widmen, wurde diese Anfechtung von der oppositionellen Parlamentsmehrheit abgelehnt und sie nominierte die fraglichen Abgeordneten unter dem Motto: Der Wahlrat sagt nein, wir sagen ja. Das ist Missachtung. Das war auch der Vorwurf des obersten Gerichtshofes an die Legislative. Ihr missachtet die andere Gewalt, ihr erkennt diese nicht an. Und wie nennt man dies? Dieses neuralgische und zentrale Problem zwischen den Gewalten ist bis heute nicht gelöst. Und dies ist die Ursache vieler Probleme. Wenn jemand Fieber hat, dann gibt man ihm Aspirin, damit dieses Fieber sinkt. Doch was ist die Ursache für das Fieber? Man muss eine Untersuchung durchführen. Und durch wen? Durch einen Mediziner. Wie tut er das? Durch eine Analyse. Übertragen auf Venezuela heißt das, es gibt Krankheitsbilder und die Justiz muss sich mit den anderen Gewalten an einen Tisch zusammensetzen und diskutieren. Wir haben genug Elemente in unserem Land, um zu besprechen, was gerade in Venezuela passiert und um eine Lösung zu finden. Als die Präsidenten Mexikos und Uruguays in der Organisation der Amerikanischen Staaten erklärten, man sollte es den Venezolanern selber überlassen, wie sie ihre Probleme lösen, hieß es von der anderen Seite sofort: Nein, das erkennen wir nicht an. Aber das ist doch eine gerechtfertigte Haltung. Das ist übrigens die Haltung, die vergangenen Samstag auf der Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen so festgehalten wurde, dass die Venezolaner selber ihre Probleme lösen sollen, im Dialog.
Exakt zu diesem Thema, wenn Sie mir noch eine letzte Frage erlauben. Laut Ihrer Meinung, was wären die notwendigen Schritte, um auf einen Weg des Dialogs und Friedens für Venezuela zurückzukehren?
Mira, ayer yo estaba escuchando al presidente. Casi cerca de la medianoche. A lo mejor ya para cuando salga este.
Gestern Nacht habe ich dem Präsidenten bei einer Rede zugehört, in etwa kurz vor Mitternacht. Er hat alle diplomatischen Vertreter Venezuelas empfangen, die zuvor in den Vereinigten Staaten tätig waren. Diese waren ja im Zuge der Spannungen abgezogen worden und haben sich nun mit Maduro getroffen. Es gab einen Konsul in Miami, der sagte, ich akzeptiere das nicht, ich unterstütze nun Guaido. Gut, das ist seine Entscheidung, doch man muss sagen, der Rest des diplomatischen Korps traf diese Entscheidung nicht. Diese Tatsache sollte ihre Aufmerksamkeit erregen. Sie trafen also zusammen und der Präsident betonte das Wort Dialog. Ich glaube ganz fest an den Dialog. Natürlich gibt es Leute, die sagen, Dialog ist nicht möglich, das ist eine Falle. Es wird immer überschätzt, was dabei erreicht werden kann. Als es hier in Deutschland zur Wiedervereinigung kam, nach dem Mauerfall von 1989, was gab es da? Einen Dialog. Ihr musstet euch zusammensetzen und entscheiden, was für ein Land ihr wollt.
So viel Dialog gab es nicht.
Ja, mehr oder weniger. Der eine Teil Deutschlands hat den anderen aufgelöst. Und es war die Konsequenz des Zusammenbruches der Sowjetunion und vieler wirtschaftlicher Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Doch in gewisser Weise habt ihr selber diese Entscheidung getroffen, euch zu vereinigen. Und dafür habt ihr euch im Parlament und in anderen Zusammenhängen getroffen und gesagt, das ist die Prognose und das müssen wir machen. Und ihr habt eure Aufgaben erfüllt. Und ich glaube, das müssen wir auch in Venezuela erreichen. Wir, die aktuelle Regierung und Präsident Nicolas Maduro, wir müssen eine kritische Selbsteinschätzung vornehmen. Was haben wir falsch gemacht? Das ist normal und das hat er auch gesagt. Wir werden Korrekturen vornehmen, wo das notwendig ist. Und wir werden in Dialog treten, wo es möglich ist. Er sagte gestern erst, wenn ich mich mit dem Teufel treffen muss, dann treffe ich mich mit dem Teufel. Die Bereitschaft ist also da.
In diesem Sinne, vielen Dank, Herr Botschafter, für Ihre Zeit.
Vielen Dank an Russia Today für die Möglichkeit. Es ist immer sehr angenehm, sich mit Ihnen zu unterhalten. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.